Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist die Ausgabe vom 18. November 2024. Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, wir nehmen das auf zu einem Zeitpunkt, wo noch nicht klar ist, wie der Ausgang ist. Aber in Bern wird zurzeit über die Immunität von verschiedenen Nationalräten diskutiert und dann auch beschlossen. Dominik, was sind da die wichtigsten Punkte?
Ja, das ist noch verrückt. Das kann ich mir nicht besinnen, dass es das je gegeben hat. Nämlich, dass die Immunitätskommission über 5 Anträge auf die Aufhebung von der Immunität behandelt gleichzeitig und auch, dass alle 5 aus der gleichen Partei kommen. Da geht es einerseits um den Thomas Aeschi und den Michael Graber. Ihr erinnert euch, das Handgemenge auf der Stege in der grossen Halle vom Bundeshaus. Das will die Staatsanwaltschaft Gneuer untersuchen. Dann geht es um eine Inserate-Kampagne von der SVP, wo der Peter Keller und der Marco Chiesa zuständig sind, wo sie aufgelistet haben, was passiert ist, Unfälle und Verbrechen mit Ausländern und ob das die neue Normalität sei. Und dann geht es noch um der Andreas Glarner. Das geht ja gar nicht ohne der Andreas Glarner. Um einen Tweet, wir haben das bei Bern einfach auch schon besprochen, ob man nicht langsam einer Religion Einhalt gebieten will, wo ihre Angehörigen mit Kopftuch, Kalifat und so weiter unter Druck setzt.
Was sind das die Anträge? Wer hat die eigentlich gestellt? Sind das private Bürger, die irgendwie das schlecht finden oder Staatsanwälte? Oder wie geht das eigentlich?
Also eben, in der Regel die Anzeige macht entweder jemand privat und dann ist es in den meisten Fällen, jetzt vor allem jetzt beim Peter Keller, Marco Chiesa und Andreas Glarner, ist es Offizialdelikt. Also das muss dann die Staatsanwaltschaft übernehmen. In beiden Fällen ist es die Berner Staatsanwaltschaft, die dann dem nachgeht und dann an die Bundesbehörde, also ans Parlament gelangt mit der Anfrage, ob man die Immunität aufheben kann.
Gut, also ich glaube, das ist ein klarer Fall. Das ist einfach falsch. Das ist einfach falsch. Erstens ist es falsch, weil das ja einer der wichtigsten Vorrechte ist vom Parlament, dass eben ein Parlamentarier immun ist. Und vor allem, also die Immunität ist ja deshalb gerade auch wichtig wegen Free Speech, oder? Dass er eben Sachen kann sagen, die vielleicht gewisse Leute stören, sogar verleumdigen und so weiter. Weil sonst kann man ja immer über dem etwas anhängen. Also das ist ja eine Errungenschaft vom englischen Parlamentarismus aus den letzten 300 Jahren. Aus meiner Sicht völlig, völlig übertrieben, dass man da jetzt die Immunität überhaupt, dass das so häufig ein Fall wird. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass das Parlament eine gute Tradition aufrechterhält. Es ist sehr selten, dass die Immunität aufgehoben wird in Bern.
Also das Verrückte ist das natürlich und ich hoffe auch, dass das so rauskommt, aber eigentlich geht es ja nicht nur um Politikerinnen und Politiker, sondern um uns alle. Es geht um Meinungsfreiheit, du hast es angetönt. Auch Nicht-Politiker sollen können so Sachen sagen, die da gesagt worden sind. Ich glaube, wir beobachten eine extreme Ausdehnung von dem Artikel 261. BIS ist es, glaube ich, im Strafgesetzbuch, der sogenannte Rassendiskriminierungsartikel, eingeführt vor über 30 Jahren durch eine Volksabstimmung. Man ist damals bewusst gewesen, dass es eine Einschränkung ist von der Meinungsfreiheit, aber man hat gesagt, man tut das wirklich nur für ganz enge Fälle, also insbesondere Leugnung vom Holocaust und so anwenden. Und jetzt, ihr seht, dass ich so eine verlinke, um was es da geht, um so einen Tweet von Andreas Glarner und so. Das ist wirklich eine Pervertierung von dieser Bestimmung. Es gibt übrigens noch einen 6. Fall, der betrifft aber keinen Bundesparlamentarier, sondern den Pierre-Alain Schneck, Regierungsrat von Bern, wo in einem Interview mit Tamedia gesagt hat, ja, es gäbe Sinti und Roma aus der Ukraine, wo der Schutzstatus S missbraucht. Und auch dort hat man dann irgendjemand eine Anzeige gemacht und die Berner Staatsanwaltschaft verfolgt auch dort die Frage, ob das nicht eine Rassendiskriminierung sei. Also man tut einfach völlig übertrieben und wenn man das weiter so macht, dann muss man darüber reden, ob man nicht den Artikel streicht.
Ich glaube, man muss gar nicht darüber reden, sondern man muss ihn unbedingt streichen. Das war ein völliger Fehler, dass wir es eingeführt haben. Und eben, es ist ja noch irgendwo tragisch, dass man den eingeführt hat mit dem Blick auf ein paar Vollidioten, die das Gefühl haben, der Holocaust hätte es nicht gegeben, oder? Deshalb hat man gerade auch jüdische Kreise gefunden. Das ist sehr wichtig für uns. Heute ist es gerade umgekehrt. Heute können Leute ungestraft behaupten, Israel machen Genozid. in Gaza, da wird man nicht verurteilt wegen Antirassismus. Meiner Meinung nach eindeutig klarer Fall von Antisemitismus. Sie sind ja die gleichen Leute, die noch nie etwas über die Russen gesagt haben in Ukraine. Und von einem Genozid reden in Gaza, das ist nur purer Antisemitismus. Aber das wird ja dann nicht geahndet, sondern eben, wir sehen es ja, die 5 Parlamentarier, das sind jetzt alles SVP-Leute. Aber du hast vollkommen recht, es geht nicht nur um Politiker. Man sieht es einfach bei den Politikern am krassesten, genau. Finde ich, weil dort ist auch eben der Bias so offensichtlich. Es sind immer die Rechten, die jetzt da drankommen, während die Linken von Genozid schwätzen und so weiter und nichts befürchten. Aber es ist genau der Punkt, man soll auch Scheissdreck, Entschuldigung, Unsinn sagen. Man darf das. Das ist Free Speech. Es gibt ganz, ganz wenige Sachen, die ich finde, nein, das darf man nicht sagen. Nein, ich weiss gar nicht, was man nicht darf sagen. Man darf nicht verleumden, aber da haben wir ja schon immer Strafrecht gehabt. Genau. Verleumdungen hat es immer schon schwer gehabt. Man hätte immer können, oder auch wenn man eben Sachen über Leute sagt, die einfach nicht stimmen, hätte man können bestraft werden. Also es ist ganz ein dummer Artikel, den wir da eingeführt haben. Und eben, wie es halt immer so ist, es ist ja genau das Gleiche, ist ja mit Straßburg, wo da der Gerichtshof für europäische Menschenrechte eingeführt worden ist, wir das ratifiziert haben in den 70er Jahren. Ich kann mich nicht erinnern, aber ich habe es gelesen, hat man gesagt, ja, also es ist unmöglich, dass die Schweiz je verurteilt werden würde, weil man dort ja wirklich noch eben alle Tassen im Schrank gehabt hat und gewusst hat, eine Menschenrechtsverletzung, das sind Folterungen, das sind KZ im Glarnerland, so Zeug. Und,
wieso im Glarnerland?
Wir werden ständig verurteilt. Obwohl glaub, die Menschenrechtssituation in der Schweiz sich nicht massiv verschlechtert hat in den letzten 70 Jahren. Gut, für die Leute, die das alles kalt lassen und trotzdem das Gefühl haben, sie hätten einen guten Schlaf verdient, was ich natürlich selbstverständlich unterstütze. Ich finde, Schlaf ist etwas vom Wichtigsten, etwas vom Besten, die Hälfte von unserem Leben fast. Tun wir im Schlafen bringen, deshalb müsst ihr wirklich darauf achten, dass ihr gut könnt schlafen könnt. Und da haben wir jetzt ein paar gute Informationen.
Der Powernap wird Ihnen präsentiert von Schlafwohl. Schlafwohl ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten Preisen. Eine Beratung in einer der 12 Schlafwohl-Filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf schlafwohl.ch.
Ja, der Joe Biden hat heute oder gestern, ich weiß nicht genau wann, angekündigt oder bekannt gegeben, dass jetzt die Ukraine viele Waffen, die die Amerikaner ihnen geschickt haben, so dürfen brauchen, wie man sie kann brauchen. Es geht vor allem um Langstreckenraketen. Meiner Meinung nach absolut richtigen Entscheid, aber vielleicht schon ziemlich spät, vielleicht 2 Jahre spät. Dominik, was sind die Einzelheiten?
Ja, und man darf sie jetzt eben die Raketen, die ATACMS-Raketen, die haben eine Reichweite von 300 Kilometer, auch auf russische Ziele einsetzen. Das ist, oder, bis jetzt hat man sie nur dürfen, so ganz knapp, einfach so auf russische Ziele, die aber auf ukrainischem Boden sind, einsetzen. Aber auch da, man darf sie nur zur Verteidigung von der Region Kursk einsetzen. Das ist der Bereich, wo die Ukrainer einmarschiert sind. Das war im Sommer. Es geht offensichtlich darum, der Amerikaner, dass bei möglichen Verhandlungen, die ja könnten stattfinden, wenn der Donald Trump dann eingeführt in sein Amt eingesetzt ist, dass dann die Ukrainer irgendwie spieltheoretisch einfach etwas zu bieten haben, oder? Damit sie auch etwas besetzen für Russland. Oder? Ich glaube, das ist ein bisschen die Analyse, die ich glaube, auch teile, wo man kann sagen, das spielt sicher eine Rolle. Man kann jetzt natürlich mit Hilfe dem Waffenlager, Truppenstützpunkte, Flugplätze beschiessen, das ist gut, das ist wichtig, es ist völlig absurd, oder alle die mündlichen Bezügungen, auch von der Ursula von der Leyen, vom Olaf Scholz und vom Herrn Macron und so, we stand with Ukraine, oder? Und dann liefern wir eine Waffe, sagt aber nein, ihr dürft sie nicht einsetzen gegen Russland auf russischem Gebiet. Oder Leute, die halt wirklich kein Verständnis haben von Krieg, haben da bis jetzt ein bisschen entschieden. Und das ist jetzt sicher eine wichtige Änderung.
Genau, und man sieht ja, was das heisst, oder? Dass man eben wirklich in die Ferne kann den Krieg führen. Das hat man ja gesehen beim Schlag der Israelis gegen Iran. Da war es sehr wichtig, dass man so weit hätte gehen können. Und die Iraner sind ja empfindlich getroffen worden, offensichtlich. Bisher haben sie nichts gemacht. Sie sind immer noch im Schock, oder ich weiss nicht, jetzt sind sie sowieso im doppelten Schock, weil mit der Wahl von Donald Trump ist für die Iran nicht mehr gut. Nein, ich muss sagen, es ist natürlich, wir haben ja schon ein paar Mal über das geredet, es ist typisch Joe Biden oder sagen wir seine Entourage, ob der Joe Biden das überhaupt mal selber entschieden hat, wissen wir nicht so genau, aber es ist einfach die ständig das Zögern, oder? Ich finde ja, sie haben ja recht gehabt, am Anfang haben sie gut reagiert, Regierung Biden hat richtig reagiert, hat die Ukraine unterstützt, aber immer wieder die Hände hinter dem Rücken zusammengebunden und gesagt, nein, ihr dürft jetzt das nicht machen und so weiter. Und das hat den Russen natürlich wahnsinnig geholfen. Und es gibt wichtige Fernziele, oder, wo man in Russland müsste können bombardieren. Das sind Flugplätze, das sind Raketenstellungen, das sind wichtige Brücken, die die Russen brauchen für ihren ganzen Nachschub. Und es ist schon ein Geschmäckli, oder? Das Ganze hat schon ein Geschmäckli, dass der Joe Biden das erst jetzt macht. Wo er die Wahl, er hat sie ja nicht verloren, aber seine Vizepräsidentin Harris hat sie verloren. Und weil er weiss, dass es jetzt einen grossen Politikwechsel gibt, tut er jetzt noch ganz schnell im Prinzip etwas machen, wo er Kopfendeckel wirklich vor einem Jahr eigentlich hätte sollen machen. Ja gut, schauen wir weiter. Wir sind schon jetzt gerade in Amerika, gehen da mal ein bisschen noch ein. Das gibt ja wahnsinnig zu reden, auch in der Schweiz. Es ist wirklich lustig, wie, ich meine, es ist ja irgendwie schon nicht normal. Also, Trump ist offensichtlich schon das einzige Thema, wo die Leute, oder sagen wir jetzt mal die Journalisten, noch bewegt. Das ist unglaublich, wie, ich glaube, das hat es noch gar nie gegeben, dass das Kabinett von einem amerikanischen Präsidenten, der zusammengesetzt wird, so viel zu reden gibt in der Schweiz oder in Deutschland. Ich meine, wo sind wir eigentlich? Jetzt reden wir auch noch drüber. Dominik, was sind da die wichtigsten Sachen, die man muss hervorheben muss?
Ja, ich finde, zuerst einmal muss man sagen, er fängt früher an damit. Das war 2016 doch anders gewesen. Dort war alles viel chaotischer gewesen. Teilweise sind die Posten auch erst weit nach der Amtseinsetzung dann besetzt worden. Dann sind die Namen natürlich jetzt das Wichtige, oder? Also, die Geheimdienst soll von der Tulsi Gabbard dirigiert werden. Die hat in dem Bereich keine Erfahrung. Sie hat Wladimir Putin auch schon in Schutz genommen, ist, glaube ich, ein bisschen übertrieben, aber sie hat sich durchaus gesagt, es gäbe noch eine differenzierte Haltung dazu. Das ist viele aufgeschreckt, aber noch viel mehr Chef vom Justizministerium soll der Matt Gaetz werden. Er ist selber auch schon mit dem Ministerium in Konflikt gekommen, wegen einer Sexaffäre. Oder dann der Robert F. Kennedy, da soll die Gesundheitsverwaltung unter sich haben. Das gibt auch sehr, sehr, sehr viel zu reden.
Vielleicht der Kennedy ist sicher der, wo man muss sagen, jetzt aus Sicht von der Schweiz vielleicht der verheerendste. Oder? Für unsere schweizerische Pharmaindustrie ist der Kennedy vielleicht wirklich Bad News, weil ich bin ein bisschen ambivalent beim Kennedy. Man muss einfach mal erstens sagen, ja, es ist ein bisschen quittig, oder? Ich meine, die Behörden, die hat während der Corona-Zeit so viel Blödsinn erzählt, ähnlich wie bei uns, aber noch extremer eigentlich. Die Amerikaner haben teilweise Zeug gemacht, wo eben behauptet worden ist, es sei wissenschaftlich abgestützt, das war nicht der Fall gewesen. Und er ist einer der berühmtesten Impfskeptiker. Und auch dort hat er zu einem gewissen Teil auch schon auch Recht bekommen. Oder? Die Impfung hat man völlig übertrieben. Man hat behauptet, ihr löse alle Probleme, hat nicht gestimmt. Man hat total unterschätzt, dass es wirklich Nebenwirkungen gibt, die ernsthaft sind. Auf das hat er hingewiesen. Das ist ein grosses Verdienst von ihm. Deshalb ist ja seine politische Karriere eigentlich überhaupt so zustande gekommen, das ist das eine. Gleichzeitig hat er schon komische Ansichten, oder? Eben, er ist grundsätzlich ein Impfskeptiker, hat das Gefühl, Impfen führt zu Autismus. Etwas, wo ich, so viel ich weiss, gibt es da keine gute wissenschaftliche Studie, die das wirklich beleidigt. Man kann das untersuchen, kein Problem. Ich finde das gut, man soll das wieder untersuchen. Total offen für das, aber das ist jetzt sicher eine ganz spezielle Wahl. Aber was mir natürlich nicht so passt, ist wirklich, ich meine, er ist ein Trial Lawyer, was für ihn spricht. Also da wird er unglaublich wissen, wie man die Pharmaindustrie und Nahrungsmittelindustrie kann plagen. Aber gleichzeitig muss ich sagen, eben, für die Industrie ist das Bad News. Und mal schauen, wie der sich metzget oder ob da nach einem halben Jahr schon wahnsinnig Krach gibt mit dem Trump, keine Ahnung. Noch schwer zu sagen. Aber ich glaube, es gibt noch andere Sachen, die interessanter sind und vor allem auch weniger umstritten. Wobei, das wird in Europa natürlich nicht erwähnt, aber ich muss ehrlich sagen, der grosse Teil von den Leuten, die jetzt da nominiert worden sind, finde ich hervorragend. Dominik, wer muss man da rausstreichen?
Ja, ich würde wirklich den Chris Wright rausstreichen. Der wird Energieminister, also ist vorgeschlagen. Alle übrigens müssen noch bestätigt werden, insbesondere vom Senat. Es ist auch nicht sicher, ob jetzt die sehr umstrittenen Namen dort wirklich durchkommen, wo man schon gesehen, oder? Aber interessant ist ja schon, vor 8 Jahren hat Trump dann durchaus auf bewährte Namen gesetzt, einmal zumindest im ersten Anlauf. Jetzt setzt er wirklich auf Leute, die loyal sind zu ihm und zu dem, was er verändern will, von Anfang an. Das finde ich eigentlich gut. Er hat ja ein Mandat dazu. Aber jetzt noch zu dem Chris Wright. Das ist wirklich ein spannender Typ, CEO von Liberty Energy. Das ist eine Fracking-Firma. Es ist ein Typ, der sagt, er wird zwar jetzt umgezehrt hier in Europa als Klimalügner, das stimmt überhaupt nicht. Er ist einfach der Überzeugung, wir müssen mit Innovation mehr Energie haben. Wir müssen mehr Energie haben in den USA, weil Energie wichtig ist für Fortschritt und für Wohlstand. Darum mehr Fracking, mehr rausholen und dann insbesondere auch mehr Forschung auf verschiedensten Gebieten, aber insbesondere im Bereich von der Atomenergie und dort insbesondere beim Bereich von der Fusionsreaktoren.
Genau, also ich habe das auch gelesen, dem seine Biografie, das ist fantastisch, oder? Das ist auch ein Unternehmer. Er hat unglaubliche Verdienste für das ganze Fracking. Das ist ein absoluter Kenner von der Energieproduktion, von der Energiebranche, von der Energiepolitik. Das ist richtig absolut ein goldiger Pick, also muss ich wirklich sagen. Und vor allem auch in Verbindung mit dem Burgum. Der Burgum ist neuer Innenminister und das ist in Amerika anders, als man würde denken, wahnsinnig wichtig, weil der eben auch tut, beschliessen oder bestimmen, in welchem Gebiet. Es geht auch um Nationalparks, es geht auch um Reservat und so weiter. Es geht einfach um sehr viel Gebiet, wo einem Bund gehört, oder? Also der Bund ist ja in Amerika ein sehr, sehr grosser Landbesitzer. Und da geht es darum, kann man dort entweder Fracking machen, kann man nach Öl bohren und so weiter. Und das ist unter beiden wahnsinnig eingeschränkt worden. Die Ölindustrie und die Gasindustrie ist beschränkt worden, behindert worden, wo es nur gegangen ist. Der Burgum ist auch einer, kommt aus North Dakota. Das ist einer von den wichtigsten, drittwichtigsten Energieproduzenten in Amerika, ganz ein wichtiger Bundesstaat für Fracking. Also von dem her ist völlig klar, bei der Energiepolitik ist ganz etwas anderes. Und ich muss also sagen, alle die Leute, die da noch Träumereien haben von erneuerbaren Energien, Amerika wird jetzt total in die andere Richtung gehen. Die werden ganz massiv auf fossile Brennstoffe setzen, aber auch auf Atomenergie. Jetzt ist fertig mit Windrädli und Solarzauber. Das wird wahrscheinlich, wenn es klappt, wenn es Erfolg hat, Europa natürlich auch unter Druck setzen.
Ja, vor allem wegen dem Wettbewerbsvorteil für die amerikanische Wirtschaft, oder? Und wenn das noch in Kombination siehst mit einem Staat, der soll halbiert werden, oder? Wo 2000 Milliarden sollen eingespart werden durch das Duo Elon Musk und Vivek Ramaswamy, dann muss ich sagen, dann ist Amerika so total auf einem anderen Kurs denn, als sie es bis jetzt gewesen sind und vor allem auf einem anderen Kurs, als es die EU ist. Das wird ein sehr interessantes Experiment, wobei Experiment ist ein bisschen falsch. Der Ausgang ist für mich klar. Welche Wirtschaft denn mehr Wohlstand, insbesondere auch für arme Leute, produzieren wird, das ist glasklar, was funktioniert und was nicht.
Genau, und vor allem sind es halt, da muss man auch sagen, oder, die meisten von diesen Ministern, auch wichtig, keine Berufspolitiker. Mhm. Das sind nicht Berufspolitiker, die haben sich nicht aufgedient im Kongress oder als Governor oder so weiter, sondern die praktisch alle haben Erfahrung, lange Erfahrung auch zum Teil, in der privaten Wirtschaft. Das sind Kapitalisten. Kapitalisten übernehmen jetzt die Regierung in Amerika und ich sehe es genau gleich wie du. Das wird einen enormen Wachstumsschub auslösen in dem Land und das wird die EU extrem unter Druck setzen, weil die EU vor sich eindümpelt und so weiter. Und da wäre auch wichtig, dass wir Schweizer wirklich gut schauen, was die Amerikaner machen und so schnell wie möglich uns mit den Amerikanern irgendwie verständigen auf ein Handelsabkommen und so weiter, weil da ist jetzt Musik im Westen. Vom Westen ist Musik. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema, wo auch Musik drin ist und das ist Silber. Zudem eine wichtige Information, hört gut zu.
Silber ist das wichtigste Geldmetall der Geschichte und das Industriemetall der Zukunft. Denn für Elektroautos, Solaranlagen und Handys braucht Silber. Die Nachfrage übersteigt das Angebot schon lange. Investiere jetzt in rein Silber mit dem S-Deposito von BB Wertmetall und bleib dabei flexibel. Jetzt profitiere auf silber-deposito.ch. silber-deposito.ch.
Ja gut, wir haben noch zum letzten das Thema Genderstern. Das wird auch ein Thema sein, natürlich am nächsten Sonntag, 24. November. Wichtige Signalabstimmung in der Stadt Zürich zum sogenannten Genderstern. Um was geht es genau?
Ja, die Stadt Zürich, die hat ja sozusagen den Genderstern eingeführt und über das gibt es eine Abstimmung, eine Volksinitiative «Tschüss, Genderstern» fordert das Ende von dem. Und die Stadt Zürich behauptet ja immer, die Stadt tut nur etwas nachvollziehen, wo ja die Leute schon wählen, oder? Also das ist, und das ist interessant, weil es ist genau umgekehrt. Und der Alex Reichmuth ist dem auf die Suche gegangen. Er hat einfach alle Umfragen in der Schweiz, aber auch aus dem Ausland, also insbesondere in Deutschland und Österreich, im deutschsprachigen Raum, angeschaut, was es gibt. Und das Verdikt ist eindeutig. Die Leute wollen den Genderstern nicht. Und das ist ja typisch. Die Linken brauchen immer den Staat, um etwas, was sie gerne wollen, haben, mit der Macht und dem Gewaltmonopol vom Staat allen aufzuoktroyieren. Sie behauptet dann, ja, es sei genau umgekehrt. Aber es ist eine klassische Orwellsche Verkehrung von der Realität.
Genau, und das ist ja eigentlich auch nicht, muss man jetzt auch mal sagen, keine grosse Überraschung, oder?
Ja.
Also, weil wer findet jetzt einen Genderstern und überhaupt das ganze Gendern wirklich ein Fortschritt, weil es ist so kompliziert. Und man muss wirklich eben, man muss eine dreifache Promotion an irgendeiner Universität im Fach Pädagogik, Ethnologie und Soziologie gemacht haben, damit man überhaupt Zeit hat, um das sehr komplizierte Gender zu machen. Das ist wirklich nicht etwas für die einfachen Leute, aber auch nicht für uns. Es ist für niemanden, sondern es ist für ein paar ganz wenige kleine Minderheiten, die das wollen. Aber wir haben schon ein paar Mal geredet. Ich bin nicht sicher, ob die Rot-Grünen in der Stadt Zürich wirklich da Initiativen von der SVP kommen. Würden unterstützen, nimmt mich jetzt also wirklich Wunder. Und eben das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass die Initiative abgelehnt wird. Und dann ist das wie eigentlich, ja, dann ist eigentlich klar, dass in der grössten Stadt von der Schweiz der Genderstern und das Gendern, ich glaube, das Gendern auch, oder geht es nur um den Genderstern, weiss jetzt gar nicht, dass das dann erlaubt ist. Nur noch schnell vielleicht ein Hinweis, wir haben vorher Amerika erwähnt, das ist ja wirklich der absolut gigantische Backlash, den wir hier erleben. Das ist wahnsinnig. Und wie stark der ist, zeigt sich auch an dem kleinen Beispiel. Weil die Idee, das muss man ja auch mal sagen, kommen ja alle aus Amerika. Das ist ja alles. Wir sind ja eine Kolonie, eine politische Kolonie von den Amerikanern geworden. Aber das Interessante ist, dass die AOC, das ist eine von den linksten Politikerinnen in Amerika, die Alexandria Ocasio-Cortez, und die hat es also bei ihrem sozialen Medienprofil hat sie Pronouns weggenommen. Oder das ist ja so ein Furz, dass man immer muss anlehnen. Das hätte ich Wermut, habe ich auch gesehen, auf
genau.
X-Profil gibt er an, irgendwie, was er für Pronomen hat, er sein und mein gibt es
mein und dein.
Das ist Privateigentum, da
kommt genau.
In Frage. Nein, ich meine, die sind ja alle nicht ganz bache, aber wenn sogar die AOC jetzt das tut, aufheben zeigt, dass wir wahnsinnig die sich in der Defensive fühlen. Und wie sie gemerkt haben, dass das so etwas Unbeliebtes ist und dass man wirklich auch als Linke vielleicht gleich mal muss Themen bearbeiten, wo halt schon Leute, die wirklich in Not sind, kümmern und nicht irgendwelche verwöhnte, degenerierte Oberschichtskids. Gut, das war es von Bern einfach am 18. November. 2024. Dominik Feusi und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch. Ihr solltet das machen, wenn ihr diese Art von Journalismus gut findet. Und zum Schluss, ihr müsst euch nie entschuldigen, wenn ihr nicht links seid. In dem Sinn, habt's gut. Bis morgen, gleiche Zeit, gleicher Kanal.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.